Lohnt sich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach als Geldanlage? Darüber sprechen wir heute in Buy and Hold, dem Podcast für Wirtschaft und Geldanlage. Ich bin Elias und heute ist der 29. März 2024. Heute geht es um Photovoltaikanlagen. Ich werde zuerst über eine Berechnung sprechen, die zwei Finanzökonomen angestellt haben, und zwar eine Berechnung der Rendite von Photovoltaikanlagen in diesem Jahr, im Jahr 2024. Die werde ich zuerst kurz vorstellen und dann werde ich noch auf weitere Nachteile von Photovoltaikanlagen eingehen und am Schluss werde ich dann meine Meinung sagen, ob Photovoltaikanlagen eine attraktive Geldanlage sind oder nicht. Ich habe über das Thema einen Artikel für die deutschen Wirtschaftsnachrichten geschrieben, der auch nochmal alle Quellen auflistet. Link findet ihr in der Video- oder Podcast-Beschreibung. Ich habe für den Artikel eine Berechnung der Rendite von Photovoltaikanlagen erhalten von zwei unabhängigen Experten. Und zwar von dem Professor Gösta Jamin der Hochschule Ludwigshafen und dem Moritz Buss, dessen Masterstudent von Gösta Jamin an der Hochschule Ludwigshafen. Der Moritz Buss, der hat eine Masterarbeit zu dem Thema Rendite von Photovoltaikanlagen geschrieben und darin eben die Rendite berechnet, die Privatverbraucher mit solchen Anlagen erzielen. Diese Masterarbeit hat der Moritz Buss bereits im Jahr 2023 geschrieben, aber für den Artikel haben mir die beiden dann nochmal eine aktuelle Rendite für das Jahr 2024 für eine Photovoltaikanlage berechnet, mit aktuellen Preisen zum Beispiel für Photovoltaikanlagen. Und ja, was war jetzt das Ergebnis dieser Berechnung? Also es war so, wenn man jetzt von einer 10 Kilowatt Peak Anlage ausgeht, also das ist so eine mittelgroße Photovoltaikanlage, und von einem Mehrpersonenhaushalt ausgeht, der pro Jahr 3500 Kilowattstunden Strom verbraucht und davon dann 17% über die Solaranlage abdeckt, das heißt 17% seines Stroms kann er über die Solaranlage beziehen, dann ist es so, dass so ein Haushalt über einen Zeitraum von 20 Jahren eine jährliche Rendite mit der Photovoltaikanlage erzielt von 1,4% pro Jahr. Wenn der Haushalt jetzt auch noch ein E-Auto hat, dann kann er mehr seines Strombedarfs aus der Solaranlage decken. Da ist es so, dass er insgesamt dann 6.700 Kilowattstunden Strom pro Jahr verbraucht und er kann dann 27% davon über die Solaranlage decken. Und in dem Fall ist es dann so, dass die Rendite auf 4,0% pro Jahr ansteigt. Wenn der Haushalt neben dem normalen Gebäude auch noch über eine Wärmepumpe verfügt, aber über kein E-Auto, dann verbraucht er pro Jahr 9.800 Kilowattstunden Strom und davon kann er dann 32%, also ein gutes Drittel, über den Photovoltaikstrom decken und er hat dann eine Rendite über die gesamten 20 Jahre, die die Finanzökonomen eben betrachtet haben, also über den Investitionszeitraum haben sie eben die interne Verzinsung von so einer Solaranlage dann berechnet, den internen Zinsfuß. Und der liegt dann bei 5,2% pro Jahr. Und wenn man dann noch von einem Haushalt ausgeht, der ein E-Auto und eine Wärmepumpe gleichzeitig hat, also der dann insgesamt 13.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr verbraucht, dann ist es bei so einem Haushalt so, dass der dann 40% dieses Stroms über die Photovoltaikanlage decken kann. Und der hat dann eine Rendite von 7%, die er mit der Solaranlage über 20 Jahre einfährt. Das heißt, man sieht hier, wenn der Haushalt kein E-Auto hat und keine Wärmepumpe, dann ist die Rendite der Solaranlage sehr gering. Dann liegt die gerade mal bei 1,4%. Also das ist nicht mal ein Inflationsausgleich. Also man braucht hier schon ein E-Auto oder eine Wärmepumpe laut der Berechnung, um hier eine Rendite von mindestens 4% über die 20 Jahre zu erhalten. Bei der Berechnung dieser Renditen wird angenommen, dass es sich um eine 10 Kilowatt Peak Photovoltaikanlage handelt. Wenn die Photovoltaikanlage größer wäre, zum Beispiel 15 Kilowatt Peak, dann wäre die Rendite eher besser. Wenn die Solaranlage kleiner wäre, zum Beispiel nur 5 Kilowatt Peak groß, dann wäre die Rendite hingegen kleiner. Der Grund ist, dass bei einer kleineren Anlage die fixen Kosten, zum Beispiel für die Montage, stärker ins Gewicht fallen und es dann die Rendite eher nach unten drückt. Entscheidend ist außerdem der Preis der Photovoltaikanlage. Also der Moritz Buss hat ja zu dem Thema eine Masterarbeit geschrieben und laut der Masterarbeit ist eben der Preis sehr wichtig, den man für die Photovoltaikanlage bezahlt. Bei dieser Berechnung, die ich gerade vorgestellt habe, wird von einem Preis von 1500 Euro pro Kilowatt Peak ausgegangen. In der Masterarbeit ging Moritz Buss hingegen von den höheren Preisen aus dem Jahr 2023 aus. Und mit den höheren Preisen war das dann so, dass die Renditen nochmal deutlich geringer waren. Die lagen dann maximal bei 3,7% und zwar ein Haushalt, der eine 15 Kilowatt Peak Anlage hat und gleichzeitig ein E-Auto und eine Wärmepumpe. Das heißt, ein Haushalt mit einem sehr hohen Eigenverbrauch und auch einer relativ großen Photovoltaikanlage. Laut der Masterarbeit ist es so, dass man ohne ein E-Auto und ohne eine Wärmepumpe, also wenn man einfach nur ein Gebäude hat, mit dem man dann den Strom nutzt, da macht man dann immer einen Verlust mit der Photovoltaikanlage über die gesamten 20 Jahre. Alle Schätzwerte, also zum Beispiel der Eigenverbrauch, aber auch weitere Annahmen, die ich gleich vorstelle, sind laut Professor Jamin sehr nah an den tatsächlichen Verhältnissen von Photovoltaikverbrauchern. Gösta Jamin schrieb mir dazu in einer E-Mail vom 7. März 2024,
Mein Student konnte das unter anderem deshalb leisten, weil seine Familie einen Installationsbetrieb für solche Anlagen hat und er zahlreiche Projekte dieser Art selbst begleitet hat.
Also der Student ist offenbar da selbst auch beruflich in dem Bereich tätig oder hat er zumindest auch öfter mit solchen Projekten zu tun und hat er dann auch Einblick, was da ein realistischer Eigenverbrauchsanteil zum Beispiel ist oder was da andere realistische Schätzwerte sind, die man da annehmen kann. Weitere Annahmen, die hier eben getroffen wurden, waren außerdem, dass der Strommarktpreis bei 30 Cent pro Kilowattstunde liegt und dann jeweils um 2,5% pro Jahr steigt in den 20 Jahren. Dann, dass es Betriebskosten gibt in Höhe von 1,5% pro Jahr der Investitionssumme und dass diese Kosten um 2% pro Jahr ansteigen. Und dass die Solaranlage 0,5% ihrer Ertragskraft pro Jahr verliert. Steuern und Förderungen wurden hier nicht berücksichtigt. Also Steuern fallen ja bei der Solaranlage gar nicht an, aber bei einer alternativen Geldanlage würden die eben anfallen. Gleichzeitig gibt es da auch viele Förderprogramme, die man in Anspruch nehmen kann und die dann die Solaranlage vielleicht auch nochmal attraktiver machen. Außerdem wurde nicht berücksichtigt, dass so eine Solaranlage je nachdem auch länger als 20 Jahre halten kann und man dann damit noch länger Erträge erzielt und das dann womöglich dann auch nochmal die Rendite verbessert. Aber dennoch kann man, finde ich, als Zwischenfazit schon festhalten, dass diese Rendite nicht besonders hoch ist. Auch der Professor Jamin meinte mir dann gegenüber, dass es sich aus seiner Sicht um keine attraktive Rendite handelt, da ein ETF-Portfolio fast immer rentabler wäre. Zudem ist auch eine hohe Investition in eine Wärmepumpe oder ein E-Auto nötig, damit man hier überhaupt eine höhere Rendite hat. Also ansonsten kommt man ja hier nur auf eine Rendite von 1,4% pro Jahr. Und so ein E-Auto oder eine Wärmepumpe kostet auch Geld. Also laut dem Professor Jamin ist da auch rasch eine fünf- oder sechsstellige Summe dann weg. Dazu kommen dann noch weitere Nachteile und Risiken. Also der erste Nachteil ist, dass es sich bei einer Photovoltaikanlage um ein sehr illiquides Investment handelt. Ich komme ja 20 Jahre lang oder noch länger nicht mehr an mein Geld heran, das in der Photovoltaikanlage steckt. Höchstens, wenn ich vielleicht das Haus verkaufe. Wenn ich hingegen zum Beispiel in ein ETF-Portfolio investiere, dann komme ich jederzeit sofort an das Geld heran. Und allein deswegen müsste daher eigentlich so eine Solaranlage direkt mit 2 Prozentpunkten oder noch mehr pro Jahr besser rentieren, weil die einfach so illiquide ist im Vergleich zu anderen Geldanlagen. Dann das zweite Problem ist auch das Klumpenrisiko. Als Eigenheimbesitzer habe ich ja ohnehin bereits einen sehr großen Teil meines Vermögens in meinen eigenen vier Wänden stecken. Und da ist eigentlich aus Risikostreuungsgründen eher unklug, dann noch mehr Geld in die eigene Immobilie zu stecken. Was ist zum Beispiel, wenn es jetzt einen Brand gibt oder wenn sich zum Beispiel die Region, in der die Immobilie steht, ungünstig entwickelt? Dann ist natürlich auch die Photovoltaikanlage davon negativ betroffen und ich habe dann ja noch einen größeren Schaden, wenn ich jetzt noch einen Teil meines Vermögens in so eine Photovoltaikanlage stecke als ohnehin. Also das Klumpenrisiko, das ich ohnehin schon bei einer Immobilie habe, wird durch so eine Photovoltaikanlage noch größer. Dann der dritte Nachteil sind auch operationale Risiken, die ich mit so einer Photovoltaikanlage unterliegen kann. Also laut dem Göster Jamin können zum Beispiel die Stromerträge bei so einer Photovoltaikanlage schwanken. Also wenn jetzt mal in einem Jahr wenig Sonne scheint, dann werde ich damit natürlich auch weniger Strom produzieren und auch weniger Strom selbst nutzen können oder verkaufen und dann werden auch die Erträge eher geringer ausfallen. Außerdem kann zum Beispiel auch die Anlage verschleißen oder die Kosten für Wartung und Ersatzteile können anziehen. Jamin meinte daher, dass die Erträge, Zitat, keineswegs risikofrei, Zitat Ende, seien. Und das vierte Risiko ist dann auch noch ein geopolitisches Risiko. Laut dem Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme ist die Versorgung mit Solarkomponenten nicht gesichert. Das Problem ist hier offenbar, dass sehr viele Teile aus China kommen. Sollte der China-Taiwan-Konflikt eskalieren, dann könnten hier auch Ersatzteile knapp werden. Das Fraunhofer Institut schreibt dazu im Papier aktuelle Fakten zu Photovoltaik in Deutschland vom 14. Januar 2024.
Frage 8. Ist die Versorgung mit Solarkomponenten gesichert? Antwort: Nein, China hat eine kritische Monopolstellung aufgebaut. Im Jahr 2022 beliefen sich Chinas Marktanteile bei der Produktion von Polysilizium und Siliziumwafern auf ca. 85%, bei Solarzellen auf knapp 60% und bei Solarmodulen auf ca. 70%. Während es um das Jahr 2010 noch eine vollständige PV-Lieferkette in Deutschland und Europa gab, wurde die Produktion einiger Vorprodukte aufgrund der zwischenzeitlich gesunkenen regionalen Nachfrage eingestellt. In Europa gibt es kleine Modulfertigungen und kaum Zell- und Waferproduktionen. Ein Einbruch im Handel mit China würde den PV-Ausbau in Deutschland ernsthaft gefährden und zusätzlich die hiesige Modulproduktion wegen fehlender Vorprodukte stark beeinträchtigen.
Fazit: PV-Anlagen sind aus meiner Sicht als Geldanlagen unattraktiv. Das sollte man jetzt höchstens rein investieren, wenn es wirklich um nicht monetäre Ziele wie Umweltschutz oder Autarkie geht. Dann kann man vielleicht so eine Anlage kaufen, aber ich würde die jetzt nicht als Investment betrachten oder als gute Geldanlage. Eher als sowas wie ein Konsumgut. Und ich würde da ja dann ansonsten halt auch eher die Finger davon lassen, wenn mir jetzt Umweltschutz und Autarkie nicht wichtig sind. Ein ETF dürfte da einfach ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bieten. da der eben wesentlich liquider ist und langfristig vermutlich auch eher höhere Wertzuwächse drin sind als bei so einer PV-Anlage. Das war's auch schon mit der heutigen Folge. Falls ihr Fragen zum Thema Geldanlage habt oder einfach nur Kritik an dem Podcast oder vielleicht auch Themen, Anregungen, über was ich hier mal sprechen könnte, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an info@buyandhold-podcast.de. Schaut auch gerne in die alten Folgen dieses Podcasts rein. In Folge 33 habe ich den Bitcoin kritisch beleuchtet und in Folge 35 habe ich erklärt, ob KIs besser sind als ETFs. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und bis bald. Zum Schluss noch ein kurzer, aber wichtiger Hinweis. Dieser Podcast erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Er dient ausschließlich der Information und Unterhaltung. Der Host übernimmt keine Haftung für Anlageentscheidungen, die er aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trifft. Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Mehr Informationen dazu findet ihr in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.